Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jetzt geht es um Religionskunde. An der können Schülerinnen und Schüler teilnehmen an Schulen in Deutschland. Zum Beispiel in Brandenburg, da gibt es das Pflichtfach LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Religionskunde ist auch Teil anderer Fächer, wo sie nicht im Namen vorkommt, Ethik und Philosophie zum Beispiel. Es steht aber nicht gut um die Religionskunde in Deutschland, das sagt die Religionswissenschaftlerin Wanda Alberts. Sie ist Professorin in Hannover und hat an einem Projekt mitgearbeitet, das sich Bundesland für Bundesland ganz genau angeschaut hat, wie Religionskunde dort unterrichtet wird bzw. nicht unterrichtet wird. Das Interview dazu haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet und ich habe Wanda Alberts als erstes gefragt, Religionskunde, was ist das eigentlich genau?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist nämlich gar nicht so klar im alltagssprachlichen Gebrauch. Religionskunde ist ein von religiösen Institutionen unabhängiges Lehren und Lernen über Religion. Wenn man sich überlegt, was heißt das, das ist also nicht konfessionelles Lernen, nicht bekenntnismäßig gebunden, aber auch nicht interreligiös, das heißt, wo viele verschiedene religiösen Positionen zusammenkommen und man dann ins Gespräch kommt, sondern es ist wirklich ein Lernen aus der säkularen Perspektive, aus der man, wenn wir jetzt an Schule denken, eben sonst auch in allen anderen Schulfächern Lernen und Lehren betreibt.
Sie bezeichnen den Ist-Zustand der Religionskunde in Deutschland als erschreckend und empörend. Warum das denn?
Ja, also erschreckend deswegen, wenn man sich wirklich anschaut, was passiert denn da tatsächlich? Was finden wir für Dinge in den Lehrplänen? Wie wird der Unterricht organisiert? Wie wird er priorisiert und so weiter? Da gibt es eine große Diskrepanz zu dem Anspruch, den man an diesen Unterricht hat. Empörend ist das in dieser Hinsicht, dass halt sehr häufig Stereotype, Vorurteile über Religion, den man eigentlich gerade mit einem solchen Unterricht entgegenwirken wollen würde, durch diesen Unterricht produziert werden, weil er eben nicht professionell angeboten wird oder sozusagen ja in vielerlei Hinsicht ein Stiefkind, wie ein Stiefkind behandelt wird.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel für Stereotype, die eigentlich abgebaut werden sollten durch diesen Unterricht, tatsächlich aber verfestigt werden, wie Sie eben gesagt haben?
Ja, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Also einerseits findet man natürlich viele einzelne Stereotype über einzelne Religionen, also wie verschiedene Religionen sind. Der Buddhismus als weltabgewandt, der Islam als vielleicht irgendwie verdächtig, dass er radikal sein könnte und so weiter. Also das heißt, da gibt es sehr viel, wo man von so einem häufig auch in unterschiedlichen medialen Kontexten produzierten Alltagsvorstellungen ausgeht, statt dass man sich wirklich Religion empirisch anschaut. Und dem zugrunde liegt eigentlich etwas, was wir in der Religionswissenschaft Weltreligionenparadigma nennen. Also das heißt eigentlich diese Idee, dass es feste Religionen gibt, die eine spezielle Lehre haben, wo man in dieser Religion an das und das glaubt und dass man dann auch von dieser Religion eigentlich so sprechen könnte, als wäre sie etwas, was dann selbstständig agiert, Vorstellungen hat und so weiter. Also das heißt, im Gegensatz zu einem differenzierten Wahrnehmung der Vielfalt auch innerhalb von religiösen Traditionen wird hier ein einheitliches Bild produziert. Und wenn das dann eben auch noch von gängigen Stereotypen oder Vorurteilen gegen Religion aussieht, dann kann es in der Tat erschreckend werden.
Sie haben auch schon gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer sind oft nicht richtig ausgebildet für die Religionskunde. Wer unterrichtet das Fach denn eigentlich?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Einerseits, und das ist ja auch ein Ergebnis unseres Handbuches, die Regelung der Ausbildung für die Fächer, in denen Religionskunde vorkommt, die sind sehr unterschiedlich, wie das dann gestaltet wird, in welchem Fach überhaupt Religionskunde platziert ist und dann, wer für die religionskundlichen Anteile in der Lehrkräfteausbildung verantwortlich ist. Also von dem Fächerspektrum kann man sagen, Religionskunde kommt ja hauptsächlich in Deutschland in den Alternativfächern zum konfessionellen Religionsunterricht vor oder zum Bekenntnis gebundenen Religionsunterricht vor. Und dann ist die Frage, wie sehen diese Alternativfächer tatsächlich aus? Was gibt es da für einen Lehrplan? Also schon an den Namen der Alternativfächer sehen wir ganz unterschiedliche Foki. Das weit verbreitete ist das Fach Ethik. Es gibt aber auch Philosophie, praktische Philosophie. Dann haben wir auch in Brandenburg wieder ein anderes Modell, wo es ein Pflichtfach gibt, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Also das heißt, in diesen bekenntnismäßig nicht gebundenen Fächern kommt Religionskunde vor. Und dann sollte man erwarten, dass eben auch bekenntnismäßig nicht gebundene Religionswissenschaft die Grundlage für die Ausbildung der Lehrkräfte ist und diese darauf aufbauende Didaktik. Das ist aber häufig gar nicht der Fall. Also das heißt, wenn man sich anschaut an den unterschiedlichen Standorten, und das ist eben das, was wir uns in den einzelnen Bundesländern angeschaut haben, dann ist es häufig so, dass die Religionskunde an dieser Ausbildung der Lehrkräfte für die Alternativfächer wenig oder nur marginal beteiligt ist und dass man zum Beispiel für die Anteile, die eigentlich religionsgrundlich sein sollte, auch theologische Inhalte reinnimmt. Also dass die Studierenden dann Veranstaltungen aus der Theologie besuchen, die dann als Teil des religionsgrundlichen Anteils in den Alternativfächern eingebunden werden. Und das ist natürlich im Prinzip skandalös, weil es in diesen Fächern ja gerade um eine unabhängige, von religiösen Institutionen unabhängige Perspektive auf Religion gehen sollte. Und da ist natürlich auch die Wissenschaft, die diese Perspektive produziert, der richtige Ansprechpartner dafür.
Jetzt haben Sie gerade die ganze Zeit von Alternativfächern gesprochen, also für Ethik, Philosophie und so weiter. Oft ist da auch von Ersatzfächern die Rede und das kritisieren Sie in Ihrer Publikation. Sie fordern eine Abkehr von der Ersatzfachrhetorik. Warum das?
Ja, gerade eben im ostdeutschen Kontext, in den neuen Bundesländern, erscheint es besonders absurd, von einem Ersatzfach zu sprechen, weil wir da in dem Ersatzfach die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler für diesen Unterricht haben. Also das heißt, in den neuen Bundesländern ist es so, dass die Ethikfächer, die es dort gibt, oder das Fach Philosophie, dass das hauptsächlich angewählt wird, und zwar eben von der überwiegenden Mehrheit der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, der Ersatz ist letzten Endes das Normalfach. Und das ist etwas, wenn man in die Untiefen sozusagen schaut, in den unterschiedlichen Bundesländern, ist es keineswegs gegeben, dass es einfach freie Wahlfächer gibt, wo man sich zwischen unterschiedlichen Angeboten entscheiden kann. Also dass es einen Bereich gibt, wo man sagt, ich möchte jetzt ein nicht konfessionelles Fach Ethik wählen oder ein konfessionelles Fach Religion, sondern dass häufig Abmelderegelungen bestehen, also dass man sich erstmal explizit vom Religionsunterricht abmelden muss, um dann an dem Alternativfach teilzunehmen. Also das heißt, es geht darum, dass dieses Modell des konfessionellen Religionsunterrichts und seiner Ersatzfächer eigentlich den konfessionellen Religionsunterricht als Standardmodell voraussetzt und auch die Ersatzfächer in verschiedenerlei Hinsicht abhängig macht von dem konfessionellen Religionsunterricht. Also das ist mit der Ersatzfachrhetorik gemeint und das ist natürlich für Religionskunde ein ziemlich komischer Platz, dass er in Deutschland ausschließlich Platz hat in diesen Ersatzfächern und dann in diesen Ersatzfächern häufig gar nicht konsequent umgesetzt wird, was dann letzten Endes als Konsequenz hat, dass wirklich nur eine ganz kleine Minderheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland Gelegenheit hat, an dieser wirklich von religiösen Positionen unabhängigen Religionskunde teilzunehmen. Also das heißt, dass ein sehr, sehr wichtiger Bildungsbereich, den wir eigentlich dringend brauchen in unseren Gesellschaften, komplett marginalisiert ist in unserem Bildungssystem.
Was steht dem denn eigentlich entgegen oder wer verhindert das auch, dass es mehr Religionskunde und mehr fachlich fundierte und gut ausgebildete Religionskunde gibt an deutschen Schulen?
Ja, das ist schwierig pauschal zu sagen. Da kommen bestimmt unterschiedliche Faktoren rein. Also das eine ist eben, dass Religionskunde immer noch als Ausnahmefall gesehen wird. Also im deutschen System ist es nicht so, dass man sagt, ja, Religionskunde aus dieser unabhängigen Perspektive ist etwas, was wir für alle Schülerinnen und Schüler anbieten wollen, auch unabhängig davon, ob sie eventuell zusätzlich an konfessionellem Religionsunterricht teilnehmen. Dann sähe das natürlich ganz anders aus. Dann muss man sagen, dass es auch von religiöser Seite häufig einen Abwertungsdiskurs über Religionskunde gibt. Also, dass man sagt, das geht gar nicht, dass man Religion aus nicht-religiöser Perspektive sich damit beschäftigt oder dass man das lehrt aus nicht-religiöser Perspektive. Das ist etwas, was in Deutschland noch ziemlich weit verbreitet ist, diese Vorstellung. Also, als könne man über Religion nur aus religiöser Perspektive sprechen oder als würde einem eigentlich das Wesentliche an Religion verloren gehen, wenn man jetzt aus nicht-religiöser Perspektive darüber spricht. Das ist etwas, worüber die Skandinavier nur den Kopf schütteln, die diese Fächer religionsgrundlich seit vielen Jahren als wichtiges Bildungselement in der Schule haben.
Auf die Skandinavier wollte ich gleich auch noch eingehen, aber bleiben wir erst noch kurz in Deutschland und schauen mal eben ins Grundgesetz, wo ja der religiöse Religionsunterricht, der konfessionelle Religionsunterricht gewährleistet wird. In Artikel 7 Absatz 3, da heißt es, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Müsste man also das Grundgesetz ändern und dort dieses Recht auf konfessionellen Religionsunterricht streichen, damit weltanschaulich neutrale Religionskunde flächendeckend möglich ist?
Nein, das müsste man nicht. Und das ist das große Missverständnis, was auch häufig besteht. Und zwar ist es so, dass neutrale, in Anführungszeichen, Religionskunde, also Religionskunde auf einer bestimmten Grundlage, die eben keine religiöse ist, sondern dieselbe Grundlage ist, in der auch andere Schulfächer unterrichtet werden, dass diese Religionskunde einfach etwas völlig anderes ist als der in Artikel 7.3 des Grundgesetzes garantierte konfessionelle Religionsunterricht. Das heißt, wenn man aufhören würde, diese Bereiche zu vermischen und so zu tun, als wäre das eigentlich etwas, was in Konkurrenz stünde oder was ungefähr das Gleiche wäre, oder entweder nimmt man das eine oder das andere. Es sind einfach ganz unterschiedliche Bildungsbereiche. Und die Frage ist, ob man in einem pluralen Land wie Deutschland, ob man da tatsächlich diese Wahl nimmt man entweder den konfessionellen Religionsunterricht und hat dann überhaupt keine Religionskunde, oder wählt man Religionskunde und gehört dann zu den wenigen, die das haben, ob das die richtige Wahl ist. Das heißt, man könnte das auch ganz anders denken und könnte sagen, ja, wir garantieren diesen Unterricht. Also ob man das sinnvoll findet oder nicht, ist eine politische oder vielleicht auch persönliche Frage. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, von dem Grundgesetzartikel, und dass man da auch nichts ändern möchte, dann ist das etwas, was man anbieten kann und was aber unabhängig davon sein sollte, auch ob man das wählt, unabhängig sein sollte, ob man nicht ein Grundwissen aus dieser anderen, aus dieser säkularen Perspektive über Religion auch bekommt. Und das ist eben auch keine Doppelung, sondern es sind ganz unterschiedliche Aspekte des Bildungssystems.
Einen Platz im Bildungssystem hat die Religionskunde in Skandinavien, in verschiedenen skandinavischen Ländern. Das haben Sie eben schon angesprochen. Sie haben auch selber eine Zeit lang in Norwegen gelebt und dort gearbeitet, kennen das System da also vermutlich ganz gut. Vielleicht erklären Sie uns zum Schluss nochmal, vergleichend zu Deutschland, wie der religionsbezogene Unterricht dort gestaltet wird.
Ja, also da ist man natürlich in den skandinavischen Ländern dann in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel weitergegangen. Die Modelle haben sich entwickelt, am längsten natürlich das schwedische Modell, was es schon seit den 60er Jahren gibt, wo sozusagen diese vergleichende Religionskunde seit den 60er Jahren schon fest etabliert ist. Und da gibt es in deutschen Fächern, also auch in dieser Verortung in den Alternativfächern oder eben auch in dem Ethikfach in Berlin, was ja ein Pflichtfach ist, oder in dem Fach LER in Brandenburg, da gibt es dann in Bezug auf Religionskunde und wie die tatsächlich umgesetzt wird, in verschiedenerlei Hinsicht noch Nachholbedarf.
Das sagt die Religionswissenschaftlerin Wanda Alberts über den Zustand der Religionskunde in Deutschland. Online finden Sie auch das neue Buch zur Religionskunde beim Verlag De Gruyter. Ist es kostenlos zugänglich als PDF. Es heißt Handbuch Religionskunde in Deutschland, herausgegeben unter anderem von Wanda Alberts.